Ich bin dem Herrn von ganzem Herzen dankbar für die Gnade, dass ich gemeinsam mit euch sein Wort betrachten darf. Und bin guter Zuversicht, dass der Herr durch seine Gnade helfen möchte, dass das Wort möchte auch zum Segen sein. Es geht nicht um meine Person, es geht nicht um vielleicht, dass man denkt, es möchte gut oder schön gelingen, sondern es geht um die Ehre Gottes und um seine Kinder. Denn ich weiß, immer wieder erwarten die Kinder, mir geht es, wenn ich so zu jeder Versammlung, wo ich komme, da erwarte ich etwas vom Herrn. Wer immer auch das Wort bringt, dass er möchte segnen und Gnade geben, das aufzunehmen, für meine Seele in Anwendung zu nehmen, das, was ich von hier hören werde. Und so bin ich auch gewisser Zuversicht, dass der Herr wird uns gemeinsam segnen durch sein Wort. Nun, Geschwister, in der letzten Zeit, in den letzten 2 Monaten, haben wir öfters gehört von dem Warten. Es ging in der Adventzeit um das Warten auf Christi Erscheinung, auf seine erste Zukunft, auf seine erste, wo er auf diese Erde gekommen ist. Das Volk Israel wartete und mit ihnen sogar auch die Heidenvölker, die hörten, dass das Volk Gottes auf einen König wartet, auf einen Erlöser, auf einen Erretter. Und so sehen wir, dass überhaupt die Menschheit immer in einem gewissen Warten war. Nach dem Sündenfall hat Gott die erste Verheißung gegeben, nämlich wo er gesagt hat, ich will Feindschaft setzen zwischen deinem Samen, nämlich der Schlange ihren Samen, und dem Weib ihren Samen. Du wirst ihn in den Fersen stechen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Das war die erste Verheißung auf Jesus Christus, der dem Seelenfeind dem die Macht nehmen wird, wird ihm den Kopf zertreten. Auf diese Zeit habe die Menschheit gewartet und es ging in Erfüllung. Gott hat seine Verheißung erfüllt. Und so möchte ich heute nochmal über das sprechen, über das Warten. Mit der Hilfe des Herrn. Und lese dazu 2 Bibelstellen. Eine in Matthäus 11, Vers 2 und 3. Matthäus Kapitel 11, Vers 2 und 3. Da aber Johannes im Gefängnis die Werke Christi hörte, sandte er seiner Jünger 2 und ließ ihm sagen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Und noch eine Bibelstelle, die finden wir in Johannes. In Johannes Kapitel 5. Und hier lesen wir vom 2. Vers. Es ist aber zu Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda und hat 5 Hallen, in welchem lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Verdorrte, die warteten, wann sich das Wasser bewegte. Und weiter lesen wir dann, zu seiner Zeit stieg ein Engel herab und bewegte das Wasser. Und der das erste hineinstieg, der wurde gesund, mit welcherlei Art Krankheit er auch behaftet war. Er wurde gesund. Und so haben sie hier viele Kranke gelegen und haben immer wieder gewartet, bis sich das Wasser bewegt. Und der erste hineinstieg, wurde gesund. Nun lag dort auch einer, der war 38 Jahre lang dort gelegen in dieser Halle. Und wir lesen von ihm, so lange hat er gewartet. Wir sehen das Warten, es ist manchmal kommt es schnell. Kommt die Erhörung oder unser Warten erfüllt sich. Manchmal muss man aber warten, vielleicht ein ganzes Leben lang. Gottes Geheimnisse, Gottes Gedanken, Geschwister, die sind viel höher wie unsere. Und deshalb ist es so notwendig, dass wir uns als sein Geschöpf willig beugen unter seine Führung, unter seine Leitung und dass wir nie aufgeben zu warten, wenn wir auf etwas Positives warten, nämlich auf die Verheißungen Gottes. Es wurde von hier gesagt, ich glaube, den letzten Sonntag hat man es gesagt, dass den Kindern Gottes gelten alle Verheißungen. Den Weltmenschen gelten nicht alle Verheißungen, aber alle Verheißungen gelten doch den Kindern Gottes. Und wie gut ist es, dass wir sie haben und dass, wenn Gott etwas verspricht, dann wissen wir, er wird auch sein Versprechen halten. Nun, in diesen beiden Bibelstellen geht es so, also, dass einmal haben wir von Johannes gelesen und einmal von dem 38-jährigen Kranke. Was heißt überhaupt warten? Warten heißt harren, nicht aufgeben, bis man das Resultat sieht. Wir haben das Lied gesungen, harre meine Seele, harre des Herrn. Also harren und warten, das ist dasselbe. Oftmals wird das Wort harren gebraucht, oftmals wird das Wort warten gebraucht. Aber im Großen und Ganzen ist es dasselbe, dass wir auf etwas warten. Warten, das heißt auch zuversichtlich hoffen auf die Erfüllung der Verheißungen oder auf die Erfüllung, wenn irgendwas uns versprochen ist, ob es auch im Irdischen ist, dass wir zuversichtlich warten, ausharren und nicht müde werden. Und auch zutrauen. Wie gut, wenn wir auf etwas warten, dass wir wissen, es ist von einer Person uns verheißen, die Person, die hat Macht, die hat alle Voraussetzungen, uns das zu geben, was versprochen ist. Und in Jesus Christus haben wir den Einzigen, der alles erfüllen kann. Und Geschwister, wenn unsere Wünsche, unsere Erwartung das ist, dass es für den inwendigen Menschen zum Besten diene, dann können wir gewiss sein. Wir haben gehört, und unlängst wurde auch gesagt, so wir etwas bitten nach seinem Willen, das ist die gute Zuversicht, die wir haben, nach seinem Willen, so wissen wir, dass er uns hört. Und wenn er uns hört, so wissen wir, dass wir die Bitte haben werden, weil sie nach seinem Willen ist. Und er uns gerne das gibt, was wir bedürfen und was wir brauchen. Nun, im Warten ist es notwendig, Ruhe bewahren, gelassen zu sein, nicht selbst eingreifen und nicht das Gewünschte mit eigener Kraft, also an sich ziehen wollen, sondern Raum geben. Raum geben zuallererst unserem himmlischen Vater, der am besten weiß und der nie zu spät kommt. Der kommt nie zu spät. Es wird öfters gesagt, wenn es scheint, dass das jetzt ist alles verloren, aber Gott kommt nie zu spät und er versäumt uns auch nicht. Und deshalb ist es so notwendig, dass wir geduldig warten und nicht selbst eingreifen, im Glauben an Gott die Treue nicht aufgeben. Dass wir ihm, er ist treu und so sollten wir auch treu, also ihm die Treue bewahren und warten, bis er eingreifen wird. Dann werden wir gesegnet sein. Nur ein Beispiel des Warten, was ist überhaupt? Ich habe mal gelesen von einem König, der war sehr reich, aber das eine, was ihm Sorgen machte, er hatte keine Kinder und deshalb hatte er auch keinen Thronfolger und auch kein Erbe. Nun, jetzt machte er sich Gedanken, wie soll es werden? Und dann kam er auf die Idee, er hat ein Wettlaufen veranstaltet. Dazu hat er drei Jünglinge erwählt, die gute Ausbildung hatten und die einen guten Ruf hatten. Und er hat die erwählt und hat seine alle seine Hohen eingeladen und hat ein Wettlaufen veranstaltet. Und dann hat er die drei Jünglinge, hat er sie auf die Seite genommen und hat zu ihnen gesagt, wenn ich sagen werde, 1, 2, 3, dann wartet auf ein besonderes Zeichen, auf einen Wink, was ich euch noch geben werde. Und dann lauft los. Gut, sie haben es verstanden, er hatte sich gesetzt. Und dann hat er 1, 2, 3. Und mit dem war's. Und er hat nichts mehr gesagt. Und die warteten, auf einmal ist einer losgelaufen. Wer ist losgelaufen, hat der Zweite, ist hinter ihm rein. Und ist auch losgelaufen. Der Dritte blieb stehen. Der Erste dachte, er habe das Zeichen verfehlt, habe es nicht gemerkt und ist losgelaufen. Der Zweite genauso, der Dritte blieb stehen. Nun dachten jetzt schon alle, sie waren der Meinung, der Erste kommen wird, der wird die Wette gewinnen. Und dachten, ja, dieser vielleicht kann er überhaupt nicht laufen. Und sogar man hat über ihn gespottet schon. Und jetzt, wo die zwei zurückkamen, kam der König, hat er sie zu sich gerufen und fragte ihn, warum bist du losgelaufen? Ja, sagte er, ich habe keinen Wink von ihnen gesehen und ich dachte, vielleicht habe ich es verpasst und bin losgelaufen. Der Zweite gab dieselbe Antwort. Und dann fragte er den Dritten, warum bist du stehen geblieben, bist nicht auch losgelaufen? Dann hat er gesagt, ich habe gewartet auf ihren Wink. Und weil er nicht folgte, blieb ich stehen und wartete. Oh, hat er ihn umarmt, sagte, du bist der Erbe. Dass ihr alle laufen könnt, das wusste ich. Aber dass ihr warten könnt, das wollte ich wissen. Und deshalb hat er das veranstaltet. Und so ist es, Geschwister. Gott weiß, dass wir mit dankbarem Herzen oftmals das in Empfang nehmen werden, was er uns verheißen hat. Ob wir in Not sind, in Krankheit, was immer auch sein mag. Geschwister, Gott brieft manchmal. Es heißt in einem Lied, Gott brieft oft dein müdes Herz, ob es wahrhaft glaube. So wurde Abraham gebrieft. So wurden viele gebrieft. Und deshalb ist es so notwendig, dass man in solchen Situationen nicht eingreift. Diese Jünglinge, die zwei, die haben selbst eingegriffen. Die haben nicht gewartet bis aufs Letzte. Und sie wollten sich selbst helfen und sie haben das Ziel verfehlt. Der Dritte, wo gelassen, geduldig, aufmerksam war und hat Acht gehabt und blieb ruhig stehen und hat gewartet, der hat die Wette gewonnen und er wurde der Nachfolger. Nun, auf das erste Kommen des Herrn hat das Volk Israel gewartet. Aber wir lesen in Johannes, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Kapitel 1, Vers 11 heißt es so, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Geschwister, heute warten wir auf das zweite Kommen des Herrn. Ach, möge es doch nicht so sein. Sie waren nicht vorbereitet, um den zu empfangen, der ihnen Heil und Erlösung bringen wird. Sie warteten auf ein irdisches Reich. Sie meinten, wir wissen von den zwei Jüngern, die waren nach Emmaus gegangen, und sie sagten voller Enttäuschung, wir dachten, er wird also Israel erlösen. Wir dachten, er wird das Reich Israel wieder aufrichten. Aber nun sind sie voller Enttäuschung gewesen. Möge es nicht so sein, heute warten wir auf das zweite Kommen des Herrn. Er wird unbedingt kommen. In der Offenbarung steht so. Er sagt, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Sogar wörtlich, wenn es heißt, ja, ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen nach seinen Werken. Er kommt, er wird gewiss kommen, Geschwister. Er wird nicht ausbleiben. Und deshalb ist es so notwendig, dass wir diese Zeit, was wir heute noch haben, wie schon gesagt wurde, intensiv warten. Dass wir nicht die Hände in den Schoß legen und denken, na ja, er wird kommen. Aber wir haben gehört in der Einleitung, wie die Menschen sich also verhalten haben. Wir lesen zum Beispiel in der Einleitung haben wir gelesen, 2. Petrus Kapitel 3 im 4. Vers. Und da heißt so, und sagen, wo ist die Verheißung seiner Zukunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ist. Das ist das harte, ungläubige Herz der Menschen, die immer wieder auf etwas warten, nach ihrem Willen, nach ihrem Wunsch, die Gedanken Gottes nicht verstehen können. Und die so sind, die wo leugnen und leben so sicher fort, gedankenlos, sorglos leben sie dahin und vergeuden die Zeit. Aber Geschwister, wie schnell eilt die Zeit? Die Zeit eilt sehr schnell und mit ihr auch wir. Und wir gehen alle mit Riesenschritt der Ewigkeit entgegen. Möchten wir doch nicht von denen sein, die so gedankenlos und sorglos dahin leben und die Zeit vergeuden und vielleicht auch so denken wie die. Weiter sagt der Petrus, sagt er, wenn wir jetzt nehmen den Vers 9, den 9. Vers, haben wir auch gelesen. Sie haben nämlich gesagt, ja, es bleibt alles. Es ist schon oft gesagt worden. Es wurde auch schon oft prophezeit, das Kommen des Herrn. Und die Menschheit ist enttäuscht. Und man sagt in einem Sprichwort, heißt so, wer einmal liegt, dem glaubt man nicht. Und wenn er gleich die Wahrheit spricht, so ist es auch in dieser Dinge, weil es schon so oft, vor viele hunderte Jahren schon prophezeit, sogar das Datum wird Christus erscheinen. Und immer, immer war es eine Lüge. Und so ist die Menschheit gewähnt im Allgemeinen und sie warten nicht mehr, sondern wie wir gelesen haben, sie sagen, es wird alles sein. Viele haben das gesagt, unsere Väter, unsere Urgroßväter, alle sind gestorben, wir werden auch sterben und so wird es gehen. Die Erde wird ewig stehen. Aber wir lesen im 9. Vers, in demselben Kapitel, der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Das ist Gottes Wille. Geschwister, immer wieder wird betont, Jesus kam auf diese Erde, um die Sünder selig zu machen. Jesus kam, um die verlorene Menschheit wieder zu versöhnen mit Gott, ihnen Heil und Erlösung zu bringen, nicht ein irdisches Reich aufzurichten. Und weil die Menschen nicht geneigt sind, ihn als Erlöser anzunehmen, weil da gewisse Bedingungen sind, die Erlösung ist mit gewissen Bedingungen verbunden. Und wer nicht willig ist, diese Bedingungen zu erfüllen, das Kreuz Jesu auf sich zu nehmen und ihm nachtragen, der freilich, der wird die Seligkeit nicht erben und der wird auch nie warten auf die Zukunft des Herrn. Weiter sagt er so, lasst uns mal in Habakuk lesen, was der Habakuk sagt. Habakuk, Kapitel 2, im 3. Vers, da heißt so, die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu seiner Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht ausbleiben. Ob sie aber verzieht, so harre ihr, sie wird gewiss kommen und nicht verziehen. Das ist die Antwort auf das, diese Menschen, die da sagen, wo ist die Zukunft des Herrn? Auch wir haben schon, ich glaube, von uns, viele haben schon gehört, überhaupt in dem Land, wo wir dort waren, wo ein Land war, wo man Gott verleugnete, ganz. Und da wurde es oft gesagt, heute in unserer Zeit, man hat schon Jahrhunderte, sogar Tausende gesagt, es wird mal ein Ende einbrechen. Aber das ist alles, es trifft nie ein. Aber Geschwister, die Weissagung wird noch erfüllt werden. Wenn es hier vielleicht eine Weissagung wäre auf den Heiland, auf die Gnadenszeit, aber gewiss, so wird sich auch diese Weissagung erfüllen. Was Gott zusagt, das hält er gewiss. Und wie schrecklich, wenn man unvorbereitet diesen Tag entgegengeht und wenn man an diesem Tag vor Gott stehen muss und die Gnade, die heilbringende Gnade, die heute allen Menschen angeboten wird, wenn man die verachtet oder missachtet, oder wenn man, noch schlimmer, wenn man die Gnade empfangen hat und aber sie fallen lässt und wieder zurückgeht. Welch ein Los wird das sein? Aber die Liebe Gottes, Geschwister, wir beten auch immer wieder, auch heute habe ich das Gebet gehört, Herr, hilf auch denen, die die Versammlung verlassen haben, die vom Seelenfeind betrogen sind, die wieder die Welt lieb gewonnen haben. Es ist eine gewisse Seelenbitte auf der Seele jedes Kind Gottes. Wer möchte seine Bekannte, seine Verwandte sehen, dass sie verloren gehen? So wie der Heiland Sorge trug für die ganze Menschheit. Es tat ihm leid. Geschwister, hat auch jemand gelesen im Wort Gottes, dass Jesus Christus einmal gelacht hat. Aber dass er geweint hat, dass er betrübt war, das lesen wir öfters. Was bewegte ihn zu weinen? Ihn bewegte dieser verlorene Zustand der Menschheit. Ihn bewegte es, dass er sah, seine Schöpfung, die er geschaffen hat, als Krone der Schöpfung, sollten die einstmal ewig von ihm getrennt sein. Er gab sein Leben. Und so ist es auch heute, Geschwister, wenn wir an das denken, dann beten wir auch für unsere Angehörigen, für unsere Kinder, die dem Heiland den Rücken gekehrt haben. Und aber in diesem Warten wollen wir nicht aufgeben. Wir haben alle gehört von Georg Miller. Jahrelang hat er gebetet. Und es steht geschrieben, wenn man seine Biografie liest, für einen seiner Freunde hat er 56 Jahre gebetet. Er hat es nicht erlebt, aber nach seinem Tod kam der Mensch zu Jesus und wurde gerettet. Also nie aufgeben, sondern das intensive Warten, das ist so. Beten, die Sache gut anheimstellen und der Herr, der wird schon zu rechter Zeit eingreifen. Weiter, wenn wir, die haben jetzt gelesen, Habakuk hat schon gesagt, die Weissagung wird sich erfüllen. Jetzt aber in diesem Kapitel, wo wir gelesen haben, möchten wir noch etliche Verse lesen. Petrus ermahnt weiter und sagt so, den neunten Vers haben wir gelesen, der Herr verzieht nicht die Verheißung. Und im zehnten Vers, es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die daraus sind, werden verbrennen. Und jetzt können wir sagen, erhebt den Finger und macht aufmerksam und sagt, so nun das alles soll zergehen. Wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen, dass ihr wartet und eilet zu der Zukunft des Tages des Herrn, an welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wenn wir sehen, Geschwister, die Gesinnung, wie heute die Welt, wie die Menschheit gesinnt ist, so leichtfertig, so gleichgültig, so sorglos dahin leben, ein Tag nach dem anderen. Wenn wir das alles sehen, dann möchten wir an die Worte Petrus denken. Wenn ihr das alles seht, wie sollten wir dann geschickt sein und sollten uns bemühen und bestreben, dass uns dieser Tag auch nicht so ergreift. Der Heiland hat gesagt, ihr wisst nicht, in welcher Stunde euer Herr und Meister kommen wird. Nämlich, wenn des Menschensohn erscheinen wird. Und darum wachet, was ich euch sage, das sage ich allen. Wachet, weil wir die Zukunft nicht wissen. Wer kann sagen, ob er vielleicht nicht heute Abend nicht kommt? Wer kann sagen, was morgen sein wird? Wer kann sagen, was er in einem Jahr tut? Niemand kann es sagen. Das ist uns verborgen, aber eins wissen wir können mit Gewissheit sagen, dass Jesus Christus sein Leben für uns gelassen hat und dass er seine Kinder, sogar alle Sünder liebt und dass er bedacht ist, seine Kinder, die wirklich auf ihn vertrauen, zum sie ans Ziel zu bringen. Und das wissen wir und darum sind wir auch getrost. Nun im Warten ist es notwendig, geduldig bleiben, die Hoffnung nicht aufgeben und ausharren und nicht selbst eingreifen. Wie wir schon bereits gesagt haben, die zwei Jünglinge, die haben selbst eingegriffen und sind fehlgeschlagen. Und deshalb ist es notwendig, wenn man etwas weiß und weiß, es hängt vom Herrn ab, wir haben ihm übergeben, alle ihre Sorgen werft auf mich, ich will für euch sorgen. Und wenn wir diese Verheißung uns aneignen, dann können wir getrost sein, der, wo gesagt hat, ich will sorgen, der liegt nicht. Der liegt nicht. sondern er ist treu seiner Verheißung, was er zusagt, das hält er gewiss. Nun haben wir gesehen, Geschwister, das Warten dauert manchmal lange. In dem Beispiel, wo wir gelesen haben von dem Kranken, wenn wir dann weiterlesen, dann lesen wir, und es lag einer 38 Jahre lang. Und wo der Heilende ihn fragte und sagte, ob er gesund werden will, dann hat er gesagt, ja Herr, niemand ist, der mich hineinbringt. Wenn sich das Wasser bewegt, dann steigt einer vor mir. Und so kann ich nicht. Wie mag sein Herz geschlagen haben? Welche Freude hat er erlebt, wo der Heiland ihm gesagt hat, stehe auf, nimm deine Matte und gehe heim. Welche Freude. Geschwister, jedes Warten, wenn man ausharrt, bis der Herr reingreift, dann wird sich gewiss diese Stelle erfüllen, wo schon Salomo gesagt hat, das Warten des Gerechten wird Freude werden. Es ist immer so. Gott hat noch keinen Menschen enttäuscht. Geschwister, ich habe mich oftmals im Leben in manchen Dingen enttäuscht gefühlt. Aber es liegt nie am anderen oder liegt nie an Gott, überhaupt in geistlichen Sachen. Es lag an mir. Es lag an mir. Lasst uns so gesinnt sein. Lasst uns immer wieder unseren Blick dahin richten, dass wir in uns schauen und uns briefen und sagen, lieber Heiland, helf du mir. Ich weiß, du bist treu und gerecht. Zum Zweiten, wir haben an Johannes gesehen, ein Mann Gottes, der dem Heiland den Weg vorbereitet hat, der ganz genau wusste, dass er der Erlöser ist. Aber er lebte noch im alten Bund. Gewiss hat auch er vielleicht noch gewartet. Ich will es nicht behaupten, vielleicht hat auch er gewartet, dass der Heiland wird wieder das Reich Israel aufrichten. Denn wir merken es an der Antwort, wo der Heiland ihm gesagt hat, wo Johannes die Jünger gesandt hat und fragen lassen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Und dann hat er gesagt, geht hin und sagt Johannes wieder, die Blinde sehen, die Lahme gehen, die Toten stehen auf, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und was sagt er weiter? Und selig ist, der sich nicht ärgert an mir. Herr Jesus kennt ja unsere Gedanken, der weiß ja, was wir nicht aussprechen, aber er weiß ja unseren Beweggrund, er weiß unsere Einstellung. Und er hat dem Johannes geantwortet. Und wie gut, Geschwister, dass das in der Bibel steht. Wir wissen, Johannes war ein heiliger Mann Gottes. Jesus hat ihm das Zeugnis gegeben, kein Prophet unter allen ist so groß wie der Johannes der Täufer. Und doch, er war ein Mensch. Und so können wir uns auch drehen, wenn auch manchmal unser Warten nicht so ganz, wenn wir ungeduldig werden oder wenn wir uns vielleicht ärgern, wenn sich die Verheißung verzögert. Aber Gott hilft. Nachdem hat Jesus ihm das Zeugnis gegeben. Was seid ihr hinausgegangen? Was wollt ihr sehen? Wollt ihr ein Rohr sehen? Aber dieser ist's. Er hat ihm dieses Zeugnis gegeben, dass er der größte Prophet war. Und so wird auch der Heiland uns, der kennt uns, aber lasst uns nicht so weit kommen, wenn solche Gedanken kommen, dass wir uns aufregen, dass sie nicht Raum finden in unseren Herzen, sondern dass wir sie mit der Hilfe Gottes gleich verbannen. Gott bitten, dass er uns hilft, und er ist immer zur Seite und steht da. Manchmal dauert es lang, das Warten, aber manchmal geht es schnell vorüber. Es ist wichtig, Geschwister, im Warten alles Gott überlassen und auf sein Eingreifen warten. Wir lesen im Alten Bund ein Beispiel vom König Saul. Wenn der Mensch selbst eingreift und sich selbst helfen will, dann sind immer fatale Folgen. König Saul, er hatte von Samuel die ganze genaue Anweisung, dass er hingehen soll, lass uns mal suchen. 1. Samuel 10, Vers 8. 1. Samuel, Kapitel 10, Vers 8. Samuel sagte nämlich zum Saul, du sollst aber vor mir hinabgehen gen Gilgal. Siehe, da will ich zu dir hinabkommen. zu Opfern, Brandopfer und Dankopfer. 7 Tage sollst du harren, bis ich zu dir komme und dir kundtue, was du tun sollst. Eine genaue Anweisung. Wir wissen die Geschichte, wie er zum König gesalbt wurde und. Und jetzt hat der Samuel dem genau, was er tun soll. Aber nichts unternehmen, bis er kommt. 7 Tage sollst du warten. Und dann will ich das Brandopfer bringen. Und dann, wenn Gott dieses Brandopfer annimmt, wenn wir es so annehmen möchten, und dann wird Gott das bestätigen, dann sollst du das tun, was ich dir sage. Was tat Saul? Weiter gehen wir jetzt in Kapitel 13. Kapitel 13, wieder den 8. Vers. Und hier heißt, da harrte er 7 Tage auf die Zeit von Samuel bestimmt. Und da Samuel nicht kam gen Gilgal, zerstreite sich das Volk von ihm. Da sprach Saul, bringet her das Brandopfer und Dankopfer. Und er opferte Brandopfer. Saul war in Bedrängnis, die Philister haben sie umringt und das Volk lief von ihm weg. Sie hatten Angst. Saul war ein ganz kleiner Haufe und er harrte 7 Tage. Aber da Samuel auf die Zeit, wo er bestimmt hat, nicht kam, hat er's, und er sagte dann, da wagte ich's, wo er sah, dass das Volk weglauf. Wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, wie sich die entwickelt hat. Und wo das Brandopfer vollbracht war, da kam Samuel. Gott kommt nie zu spät, Geschwister. Und wenn wir auch warten, wer sind wir denn, dass wir dem Heiland kennen, eine Zeit oder eine Stunde setzen und sagen, ja, wenn du bis diese Zeit nicht da bist, dann werde ich weglaufen. Dann werde ich mich selbst helfen. Oh nein, Gott kommt nie zu spät. Der weiß, wenn die rechte Zeit ist. Aber wir sind manchmal voreilig. Ein voreiliger Eifer, der hat noch nie keinen Segen gehabt. Einmal war Elia Gott begegnet in der Höhle und dort unter anderen Ereignissen war auch ein Feuer ging vorüber. Und Elia hat sich nicht getraut zum Herausgehen. Was war das Feuer? Es ist dieser voreilige Eifer, wenn der Mensch sich selbst helfen will. Aber in all dem ist Gott nicht. Wo ein stilles, sanftes Sausen kam, da kam Elia. Er verhielte sein Angesicht. Jetzt wusste er, jetzt ist der Herr da. So möchten auch wir warten. Geschwister, nie ungeduldig werden, eingreifen, wenn sich die Erfüllung der Verheißung verzieht. Und auch nicht wie Johannes vielleicht. Denken, ja, also wenn es nicht geht nach dem, nach unserer Erwartung, dass wir dann vielleicht unwillig werden. Weil der Heiland hat gesagt, und selig ist, der sich nicht ärgert an mir. Wir wissen, so wie wir das Beispiel von Samuel, so auch Jerobeam, er hatte die Verheißung, 10 Stämme hat ihm Gott gegeben, hat gesagt, wenn du meine Gebote halten willst, die Rechte, wie ich dir gebiete, so wie mein Knecht David es getan hat, so werde ich dein Königreich bestätigen. Später, wo Rehabeam jetzt, der war ja in Jerusalem. In Jerusalem war die Anbetungsstätte. Dort war der Tempel. Und jetzt aus Furcht, dass vielleicht, wenn die 10 Stämme nach Jerusalem kommen, an dem Versöhnungstag oder dort zu opfern, dann werden sie von ihm abfallen. Und er hat selber dreingegriffen und wollte sein Königreich bestätigen. Und was ist rausgekommen? Geschwister, er hat einen Altar gebaut zu Bethel. Wir wissen die Geschichte, was mit dem Altar geschehen ist und was Gott für ein Zeichen von ihm getan hat. Aber der Prophet hat ihm gesagt, darum hat der Herr also dein Königreich von dir und hat es nicht bestätigt. Hätte er gewartet, Gott hätte einen Ausweg gewusst. Gott, der es verheißen hat, der hätte ihm sicher geholfen. So ist es immer, immer fatale Folgen, wenn wir selbst reingreifen und mit eigenem Arm uns helfen wollen, dort, wo wir sehen, wo wir zu kurz kommen, wo wir die Sache Gott überlassen möchten. Aber das geduldige Warten und Harren, das hat immer einen großen Segen. Es wurde oft erwähnt, das Beispiel von Abraham, angefangen von Noah. Wie lange wartete er auf die Erfüllung der Verheißung? Und dort heißt, und ich will der Menschheit geben, 120 Jahre Frist geben. 120 Jahre. Von Noah heißt geschrieben, er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Er hat gewiss in diesen Jahren dem Volk, dem abdringlichen Volk, dem gottlosen Volk gepredigt. Er wurde verspottet, können wir uns vorstellen. Es steht ja nicht in der Bibel, aber laut dem, was berichtet ist, kann man sich vorstellen, wenn man die heidnischen Verhältnisse vergleicht mit jenem, hat sich die Menschheit geändert? Oh nein, sondern dort heißt so, denn ich weiß, dass das Menschen Trachten oder Menschenherz ist von Jugend auf böse. So ist es geblieben. Und so ist es heute noch. Aber welch ein Segen, er allein mit seiner Familie wurde gerettet. Anders, die anderen sind alle umgekommen. Lasst uns an Abraham denken. 25 Jahre auf den verheißenen Sohn gewartet. Sein Sohn Isaac 20 Jahre gewartet auf den Erben. Wenn wir weitergehen und jetzt Hiob nehmen in seiner Krankheit. Man hat Hiob beschuldigt, seine Freunde, anstatt Mitleid haben mit ihm, haben sie immer ihn beschuldigt. Hiob war wirklich, lasst uns nicht vergessen, Gott hat ihm das Zeugnis gegeben. Es ist niemand seinesgleichen im Lande Uz, der so an seiner Frömmigkeit hängt, wie mein Knecht Hiob, hat er dem Satan gesagt. Und jetzt haben die Freunde immer den beschuldigt. Freilich, als Mensch, ich denke, was hätte ich getan in 7 Jahren, in Asche sitzen, mit Scherben an meinem Körper scharren und diese großen Schmerzen auszuhalten und dann noch die Schmach, was seine Freunde ihm tun. Dort steht es geschrieben, seine Haut, er war vertrocknet, deckte nicht mehr die Zähne. Aber was hat er gesagt? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und den werde ich mir schauen mit dieser meiner Haut. Er war überzeugt und er hat sich, wo seine Frau gesagt hat, hängst du immer noch an deiner Frömmigkeit, sage Gott ab und stirb. Du redest wie ein närrischer Weiber. Haben wir Gutes empfangen, sollten wir das Böse nicht. Er wartete auf das Heil. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und das konnte ihm niemand nehmen. Nun, Geschwister, das sind solche Beispiele, die uns zeigen, wer auf Gott vertraut, der hat nicht auf Sand gebaut, sondern der wird immer die Verheißung empfangen und den Segen. Das Ausharren und Warten, das ist immer mit Segnungen verbunden. Ich will 2 Bibelstellen lesen. Eine, Jesaja, Kapitel 30, Vers 15. Aber weil hier Luther-Übersetzung ist nicht so ganz genau, ich lese sie nach einer anderen Übersetzung. Man kann sie auch dazu vorlesen, um was es geht. Das ist Jesaja Kapitel 30. Vers 15. Hier heißt es, so spricht der Herr, Herr, der Heilige in Israel, wenn ihr umkehret und stille bleibet, so wird euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen werdet ihr stark sein, aber ihr wolltet nicht. Eine andere Übersetzung sagt so, wenn ihr zu mir umkehrt und stille haltet, dann werdet ihr gerettet. Wenn ihr gelassen abwartet und mir vertraut, dann seid ihr stark. Wenn ihr gelassen abwartet und mir vertraut, Geschwister, wem kann man vertrauen, wenn nicht unserem lieben Heiland, der ja für mich sein Leben gelassen hat, soll ich sonst jemand vertrauen? Und er sagt so, so schön, wenn ihr gelassen abwartet und mir vertraut, dann werdet ihr stark sein. Eine andere Bibelstelle, Jesaja Kapitel 40, Vers 31. Jesaja. Kapitel 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandern und nicht müde werden. Also die auf den Herrn harren oder warten, das ist ja das Gleiche. Einmal heißt man harre, das tut sich vielleicht ein wenig unterscheide in dem, das heißt nicht müde werden. Im Warten nicht müde werden, ausharren, das Ende erwarten. Und so sagt er hier, also das ist immer mit den Verheißungen, mit den großen Segnungen verbunden. Und das Allerbeste, was der Herr Jesus gesagt hat, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Matthäus 24, lesen wir das, wo er von dem kommen des Herrn, und dann hat er gesagt, wer beharrt, das heißt, wer auf mich wartet und ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Nun, das Warten, Geschwister, muss auch gelernt sein. Selbst der Herr Jesus musste warten auf seine Brüder. Wir wissen die Begebenheit, wo er zum Laubhüttenfest ging, da sprachen seine Brüder zu ihm, er soll doch auch gehen. Lass uns es lesen in Johannes 7, von 2. bis zum 5. Vers. Es war aber nahe der Juden fest die Laubhütten. Da sprachen seine Brüder zu ihm, mache dich auf und dann gehe nach Judäa, auf dass auch deine Jünger sehen die Werke, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch frei offenbar sein. Tust du solches, offenbare dich vor der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Wahrscheinlich war es so, zur Lebzeit haben seine Brüder sich nicht bekehrt, kamen sie nicht. Wir sehen, wie sie hier irgendwie so verächtlich sprachen. Niemand tut etwas und will frei, offen sein, tust du solches. So geh doch, zeig, dass auch deine Jünger erfahren und die Menschen erfahren. Das kommt so raus, du willst etwas tun und willst im Verborgen sein und irgendwie haben sie den Herrn Jesus nicht verstanden. Aber später, wir lesen von Jakobus und Judas, beide des Herrn Brüder. Jakobus war der Vorsteher der Gemeinde in Jerusalem. Und wir lesen von ihm, wo der Herr Jesus nicht mehr war. Da kamen sie, kamen doch ans Kreuz. Und der Herr wartete. Geschwister, lasst uns nicht müde werden, wenn wir für unsere Kinder, für unsere Angehörigen warten, dass der Herr möchte sie wieder zu sich ziehen, die ihm den Rücken gekehrt haben. Denkt ihr, ich muss oft denken, was schmerzt ein Teil von uns, wenn dieser Teil einmal die Gnade geschmeckt hat und ist wieder zurückgegangen. Das schmerzt, Geschwister. Aber es ist einer, der hat diese Schmerzen auch durchgemacht mit seinen eigenen Brüdern. Aber ich glaube sicher, der hat sich viel bemüht für sie, wahrscheinlich viel weiter wie ich für meine Kinder. Wir sehen es an dem, Judas hat diese Worte geschrieben, da der Teufel stritt mit dem Satan, der Erzengel Michael stritt mit dem Teufel, also um den Leichnam Mose. Da wagte er nicht das Urteil zu sprechen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Dieses Geheimnis hat nur Judas geschrieben. Wahrscheinlich hat doch der Herr Jesus sich bemüht und ihnen vieles offenbart. Und dennoch sind sie hart geblieben, bis sie das Ende gesehen haben. Und dann sind sie gekommen. Lasst uns auch ausharren in dem Warten, in der Prüfung und nie an Gottes Herz zweifeln. Und so möchte ich auch, Geschwister, der liebe Heilende steht an jedem Herz und klopft. Und wartet. Und wenn er klopft, dann hat er immer eine gute Botschaft. Und weil er selber die Liebe ist, dann hat er immer eine gute Botschaft, nämlich die Botschaft, um uns glücklich zu machen. Lasst uns mal gedenken, ich lese die Verse nicht, die sind so bekannt, Matthäus 11, 28, 29. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Kreuz auf sich und lernet von mir. Ja, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das hat der Herr verheißen. Der will jeden glücklich machen und er klopft und erwartet. Liebe Seele, wenn du heute, wenn jemand noch ist, der den Herrn Jesus noch nicht eingelassen hat in sein Herz, der wisse, Jesus steht vor der Tür, vor der Herzenstür, er klopft, er wartet mit Schmerzen, in Liebe und will einziehen in dein Herz. Er will dich glücklich machen und du wirst Ruhe finden von der Unruhe, die dich plagt unter dem Joch der Sünden. Auch wir, wenn wir manchmal Enttäuschungen, Bitteres durchgehen möchten, müssen, dann lasst uns zu Jesus kommen. Er allein kann Ruhe, Friede spenden in unserem Herz. Und möchte diese Bibelstelle noch sagen, im alten Bund, Prophet Jesaja hat gesagt, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Rufe ihn an, solange er nahe ist. Jesaja 55. Geschwister, oder alle, die uns hören, wer den Herrn noch nicht hat, bitte, heute ist Gnadenszeit. Heute ist die Zeit, wo man ihn noch finden kann. Heute ist er noch nahe. Heute hört er die Stimme. Aber wenn er erscheinen wird und kommen wird, dann ist es vorbei. Dann wird er nicht mehr als Retter, dann wird er als Richter kommen. Ich möchte noch mit den Worten, was Hiob geschrieben hat, mit denen will ich schließen. Hiob 33, Vers 14 und 18, 21 und 30. Hier sagt er so, das sind nämlich die Rede Elius. Denn in einer Weise redet Gott und wieder in einer anderen, nur achtet man's nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die Leute fällt, wenn sie schlafen auf dem Bette, da öffnet er das Ohr der Leute und schreckt sie und sichtigt sie. Dass er den Menschen von seinem Vornehmen wende und behiede ihn vor Hoffart und verschone seine Seele vor dem Verderben und sein Leben, dass es nichts ins Schwert falle. Wir können auch so sagen, anwenden, ja, dass es nicht in Tod kommt, ja, und in ewigen Tod. Jetzt noch die Verse 29 und 30. Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit einem jeglichen, dass er seine Seele zurückhole aus dem Verderben und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Das tut Gott einmal oder zweimal. Gott redet und ruft. Er klopft an unseren Herzen. Sollten wir als seine Kinder verirren, sollten wir etwas nicht nach seinem Willen. Er will uns zurechtbringen. Und hier hat er gesagt, das tut Gott einmal oder zweimal. Mit allen Menschen. Gott geht an niemand vorüber. Und deshalb, wer heute noch das Rufen Gottes nicht vernommen hat, Jesus Christus wartet. Er will dich glücklich und freudig machen. Gott segne uns.